Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die es auch geschafft hat, wie 31 andere Franchises auch, ihren Roster auf 53 Personen runterzuschrauben. Das finale Roster steht soweit. Natürlich, jetzt geht es darum, vielleicht noch ein paar Spieler unter Vertrag zu nehmen. Der erste Waiver ist auf jeden Fall schon mal durch und wir schauen uns das jetzt nochmal genauer an. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, ich mache das Ganze nicht alleine, sondern der Tobi ist auch wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin. Ich wurde weder geclaimed noch sonst irgendwas gemacht. Ich bleibe wahrscheinlich etwas länger noch hier.
Oh, verrückt.
Ich hab den Roster-Cut überstanden. Ja, gute Überleitung, ne?
Ja, wir hatten halt nicht mehr als drei, wir hatten keine 53, deswegen bei uns reicht es nur fürs Special Team, so ungefähr. Ja, ein Panther, ein Kicker und ein Longsnapper. Das wird auf jeden Fall Thema der Folge sein, das finale Roster. Dazu gibt es vielleicht ein, zwei Bold Predictions am Ende der Folge noch, weil wir sind tatsächlich eine Woche vor Saisonbeginn. In der nächsten Woche bekommt ihr dann schon die Preview zum Patriots Game. Ach ja, Micho ist heute gar nicht da.
Du bist auf meine Überleitung überhaupt nicht eingegangen. Also nicht, dass sich unsere Stammhörer jetzt Sorgen machen. Nein, er wurde nicht gecuttet.
Achso, okay, ich habe das nämlich gar nicht verstanden. Also ich muss sagen, die Überleitung war nicht schlecht.
Ja,
wenn ich jetzt drüber nachdenke, war sie tatsächlich actually auch gar nicht, war sie gut. Ich bin einfach nur nicht drauf eingegangen.
Ja, richtig, du hast einfach weitergeredet.
Ja. Wie so oft, ne? Ja. Ist mich noch nicht da.
Haben wir ihn aufs Practice Squad geschickt?
Er steht erstmal im Practice Squad. Vielleicht muss er dann nächste Woche gleich vom Practice Squad runtergenommen werden, weil ich nächste Woche vielleicht nicht da bin. Aber das sehen wir nächste Woche. Diese Woche geht's, wir haben es gesagt, über die Rosters, über die Bold Predictions. Und dann war's das eigentlich auch schon großartig. Aber es gibt ein paar News von den Dolphins und aus der NFL. Tobi, worüber möchtest du so sprechen?
Naja, als erstes müssen wir, was ich nicht gerne mache, aber was einfach sein muss, müssen wir über den Tod von Jason Jenkins sprechen, der in der Vorbereitung zum letzten Preseason-Spiel am Sonntag scheinbar schon im Stadion, ich habe jetzt die Berichte nicht genau verfolgt, also er hatte früher immer schon Probleme mit einer Thrombose und in diesem Zusammenhang muss er wohl da einen schweren Rückschlag erlitten haben und ist dann noch vor dem Spiel, aber schon im Stadion wohl zusammengebrochen und dann verstorben. Für diejenigen, die nicht so genau wissen, wer Jason Jenkins war und was der bei den Miami Dolphins gemacht hat. Er war Senior Vice President of Communications and Community Affairs. Ich hatte mit ihm direkt nichts zu tun, aber mit seiner Abteilung schon mal, wenn ich so ein paar Anfragen an die Franchise gestellt habe und so, aber da sind sich alle quer durch die ganze Liga und quer durch den gesamten Footballsport einig, dass Jason Jenkins einer mit der positivsten und einer mit der engagiertesten Menschen war, die es in diesem Business gibt und gab. Also es ist ein sehr großer Verlust für Miami, für die Community in Miami, für Südflorida und für die Dolphins natürlich auch. Und sind alle mehr oder weniger geschockt, was da jetzt am Samstagabend im Vorfeld des Spiels gegen die Eagles passiert ist. Und da wir nun mal auch Fans und Anhänger dieser Franchise sind, denke ich an dieser Stelle, auch wenn sie es vielleicht nicht hören werden und auch nie übermittelt bekommen, aufrichtige Anteilnahme an, an seine Frau und seine drei Kinder inzwischen hat er, glaube ich. Die Miami Dolphins haben einen Fonds eingerichtet und unser noch amtierender Owner Stephen Ross hat, ich glaube, gestern oder heute für die Ausbildung der Mädchen gesorgt, indem er da 2 Millionen Dollar gespendet hat, glaube ich. Und man kann sich da auch beteiligen an dieser Foundation.
Ja, nie ein schönes Thema und genau. Gut. Dann, du hast gerade schon das Eagle-Spiel angesprochen, darüber können wir gleich auch noch kurz sprechen. Darüber hinaus, du hast das Eagle-Spiel gerade angesprochen. Möchtest du noch was zu dem Spiel der Dolphins gegen die Eagles sagen?
Zu dem Spiel der Dolphins gegen die Eagles muss man vor allen Dingen sich angucken, wer da auf Eagles-Seite auf dem Platz stand. Also die haben ja, ich weiß gar nicht, 25 oder 30 Stammspieler geschont. Also es war in erster Linie die zweite oder dritte Garde, die da gespielt hat. Aber man konnte so einen ersten Eindruck davon gewinnen, wie das bei den Dolphins in dieser Saison gerade auch in der Offense aussehen soll. Tua hat ja nun, ich glaube, die ersten zwei Drives gespielt. Und den ersten Spielzug, den er macht, ist ein Rollout, glaube ich. Ne? Das hat er in der Folge häufiger gemacht. Von daher gehe ich davon aus, dass das eins der Mittel sein könnte, mit dem Mike McDaniel in der Offense operieren möchte. Und dann haut Tua eine, ich weiß gar nicht, 55 waren es, ne? Eine 55-Yards-Bombe auf Tyreek Hill raus, wo ja viele vorher gesagt hatten, ja, der kann keine 50 Yards werfen. Er hat selber danach in der Pressekonferenz noch gesagt, dass er damit unzufrieden ist, weil wenn er das Ding, und das ist leider auch so, war ein bisschen unterworfen, wenn er das Ding 2 Yards weiter vorne platziert, dann ist das ein ganz klarer Touchdown für Tyreek Hill. Aber man hat deutlich gesehen, A, Tua kann, Tua macht und B, Tyreek Hill ist so schnell. Also auch wenn es nur die zweite Garde der Eagles-Verteidiger war, also die hat er ganz schön alt aussehen lassen.
Ja, das Thema Tua ist ja sowieso ein sehr, sehr hart umstrittenes, ja, wie ich ja jetzt wieder gemerkt habe. Und ist echt, war ein Pass, der halt angekommen ist. Man kann jetzt darüber diskutieren, dass er nicht perfekt geworfen ist, weil das war er nicht. Wir müssen aber auch irgendwie aufhören, Maßstäbe an Tour zu setzen, die gar nicht erfüllbar sind, weil die kein Quarterback erfüllen kann. Ja, und ich weiß, ich trete dem einen oder anderen damit auf den Schlips, wenn man Tour mit den besten Quarterbacks der Liga vergleicht, aber auch die Josh Allens, die Justin Herberts und vielleicht andere Quarterbacks, werfen auch nicht jeden Ball perfekt. Und auch ab 50 Yards wird es irgendwann schwierig. Und tatsächlich hat Patrick Mahomes, glaube ich, noch nie einen so weiten Ball auch auf Tyreek geworfen, also was die Air Yards angeht. Da bin ich jetzt aber nicht zu 100% sicher, ob die Quelle stimmt. Ich hatte es gelesen, ich weiß nur nicht mehr wo. Kann sein, dass es einfach nicht korrekt ist. Das müsstet ihr selber nochmal überprüfen. Weil es mir gerade spontan einfällt, normalerweise würde ich sowas natürlich haben, aber ja, es ist, man muss es nehmen, wie es ist. Es ist ein Pass, der ist nicht schlecht geworfen, der ist aber auch nicht perfekt geworfen. Und das passiert jedem Quarterback und ja, das ist es. Nicht mehr und nicht weniger. So, und warum sich Dolphins-Fans natürlich darüber aufregen und auch zu Recht aufregen, ist, dass das rausgezogen wird. Nicht, dass der Ball ankommt oder hey, cool, die haben zumindest finden sich gegenseitig auf dem Platz, sondern nein, das, was man am meisten zu 80 oder was ich zum Großteil gelesen habe, einfach, ja, Ball ist nicht perfekt geworfen. Typisch Tua wirft zu kurz. Dann denke ich mir so, Leute, warum? Also, was hat dieser Mensch euch getan, dass ihr euch so viel damit beschäftigt? So, es ist ja nicht so, dass es Dolphins-Fans sind, die sich darüber beschweren, sondern es sind Fans von was weiß ich für Franchises, die sich darüber auslassen, wo ich mir denke, hä? Leute, guckt, warum? Also, was ist eure Energie und warum steckt ihr so viel Energie darüber, über einen Quarterback zu sprechen, den schlecht zu machen, der nicht in eurem Team ist? Warum? Warum fühlt ihr euch auf den Schlips getreten, wenn man ihn mit eurem Quarterback vergleicht? Vielleicht ist er besser, ja, aber never mind. Also, das ist wirklich, wo ich sage, schwierig. Aber das wird uns in Zukunft noch weiter begleiten. Ich denke, was auch nochmal schön zum Spiel, es war egal, welche Defense der Dolphins gespielt hat, gegen welche Offense der Eagles, da ist überhaupt nichts zustande gekommen. Auch nicht, als die Dolphins die zweite oder dritte oder vierte Garde auf dem Feld hatten. Das hat auch sehr schön ausgesehen, das hat mich zumindest mal auch gefreut. Wir sind am Ball ein bisschen gelaufen, Skylar Thompson hat geliefert wie den Rest der Preseason. Das hat auch sehr gut gepasst. Ja, ich denke, viel mehr kann man über das Spiel jetzt nicht verlieren. Ich weiß nicht. Vielleicht möchtest du noch was erwähnen?
Nicht wirklich, nein. Also nicht. Wie gesagt, es hat nur eine grobe Aussagekraft. Und auch die Aussagekraft, die es hat, ist durch die Tatsache begrenzt, dass wir auch im dritten Preseason-Spiel nicht die Starting Offense zum Beispiel oder Starting Defense auf dem Platz hatten. Gerade in der Offense, auch wenn nur zwei oder drei Leute gefehlt haben. Es hat Jalen Waddle gefehlt, es hat Armstead gefehlt. Wir haben nicht mit Ingold, dem Fullback gespielt. Also was diese Offense wirklich wert ist, das wissen wir immer noch nicht so genau. Und wir werden uns überraschen lassen.
Das werden wir wohl tun. Ja, dann gibt es einen neuen, gut bezahlten Quarterback. Tobias, die Zahlen des Russell-Wilson-Vertrages.
Ja, möchtest du
die einmal vortragen?
Möchtest du sie haben?
Ja, ich bin jetzt interessiert, weil wir müssen uns ja vielleicht auch damit beschäftigen nächstes Jahr.
Mit Russell Wilson oder mit anderen Quarterbacks?
Ne, mit das vielleicht auch. Aber wir müssen vermutlich nächstes Jahr eine Entscheidung zum Bezahlen irgendeines Quarterbacks treffen.
Das ist richtig. Ich wollte nur darauf hinaus, dass Lamar Jackson auf Instagram einen Post geliked hat, der ihn in einem Miami Dolphins Jersey zeigt und jetzt dreht die halbe Twitter-Welt und die halbe Bubble dreht wieder durch. Weil jetzt der nächste Name aufs Carré kommt.
Warum auch nicht?
Naja, also er hat noch keinen neuen Vertrag bei den Ravens unterschrieben. Klar, da kann man mit spekulieren, muss man aber nicht. Aber du wolltest ja die Zahlen haben. Jetzt habe ich so lange geredet, dass ich sie inzwischen aufgerufen habe. Er hat 5 Jahre, 245 Millionen unterschrieben, 50 Millionen Signing Bonus, 165 Millionen garantiert, also nicht alles, bei weitem nicht alles. Von daher muss man aber davon sprechen, dass diese 5 Jahre, die er da unterschrieben hat, eine Contract Extension sind. Das heißt, er hat sich quasi für 7 Jahre, bis er 40 ist oder an die Denver Broncos mehr oder weniger gebunden. Die genaue Verteilung, wie das jetzt mit dem Dead Cap aussieht, ist noch nicht genau raus. Das muss man noch ein bisschen abwarten, aber naja, dass ohne dass Russell Wilson einen Snap für die Denver Broncos gespielt hat, er eine Vertragsverlängerung in dem Ausmaß bekommt, ist bemerkenswert. Genauso bemerkenswert ist es aber auch, dass, das möchte ja zum Beispiel auch Lamar Jackson haben, Russell Wilson nicht das komplette Geld garantiert bekommen hat, wie andere Quarterbacks dieser Liga, die hoffentlich nicht so schnell wieder auf den Platz zurückkommen.
Was hast du gegen Kirk Cousins?
Guter Witz.
Ich weiß, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
Ja, ja. Nein, aber wie gesagt, du siehst ja Russell Wilson wahrscheinlich etwas anders als alle anderen.
Inwiefern?
Ist das kein Badger?
Ja, das schon. Ja, der hat ein Jahr bei den Badgers gespielt, das stimmt schon. Also ist halt ein cooler Typ, aber er ist jetzt, ja.
Er ist schon alleine cool, weil er das wehgetragen hat, oder was?
Ja, deswegen, das ist ja sowieso.
Ja, ja, das ist, machst du einmal und dann hast du gleich Coolness Level 5000.
Mindestens.
Ja, ja, sicher. Nee, aber man hat ja gerade so in den letzten beiden Jahren bei Seattle gemerkt, das, was ihn wirklich so stark gemacht hat und das, was ihn wirklich so ausgemacht hat, es lässt so langsam nach und ob er jetzt wirklich die 7 Jahre in Denver spielt, da ist nicht von auszugehen. Also wir werden sehen, aber
übrigens mutig. Die Dead Cap Nummern sind raus.
Seit wann?
Ich habe es gerade auf Twitter zumindest gefunden.
Ach so, ja, okay.
Super. Es ist quasi ein 5 Jahres 201 Millionen Vertrag.
Mhm.
Weil der Dead Cap 2027 beträgt 12,8 Millionen und 2028 4,4. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, das ist ganz schön viel. Die Broncos würden 2027, wenn Russell Wilson 39 ist, 40,6 Millionen Euro sparen, wenn sie ihn cutten.
Ja, dann ist klar.
So, dementsprechend ist es halt effektiv ein 5-Jahres-Vertrag. Ab 2025 und 2026 wird er mit 55 und 58 Millionen richtig teuer. 27 und 28 werden es 53 und 54 Millionen. Da kann er aber relativ günstig im Verhältnis zu dem, was er eigentlich verdienen würde, gecuttet werden. So. Und dementsprechend, ja, ist das, auf jeden Fall ein reicher Mann, dieser Russell Wilson.
Ja, der Russell Wilson ist tatsächlich, er hat eine nette singende Freundin, von daher passt schon.
Ja, ich finde es immer wieder witzig, dieses Bild von, wo er gedraftet wurde, wo seine damalige Freundin noch dabei war.
Ja.
Was ja immer wieder durch die ganzen Gazetten geistert, das ist auch sehr, sehr witzig. Aber herrlich.
Naja.
Gut, das ist auch geklärt. Gibt es noch etwas, worüber wir so sprechen müssen in den News?
Ligatechnisch. Tom Brady sieht anders aus als vorher, aber das nur allen nebenbei. Er war auf den Bahamas und er ist ein anderer Mensch, wie er selber sagt.
Tobi muss doch noch was ein bisschen Klatsch und Tratsch mit rein.
Ganz ehrlich, das sieht man.
Was?
Nein, völlig unverändert. Ja.
War schon krass, ja.
Also er sieht jetzt wesentlich jünger aus, da hat wohl einer gearbeitet.
Findest du, dass er wirklich jünger aussieht?
Nein. Findest du, dass er besser aussieht? Mit Sicherheit nicht. Hätte er sich das sparen sollen? Ja, schon. Aber wenn seine brasilianische Supermodel-Frau das toll findet, soll er. Ja, hält gut, genug hat er.
Das war ja auch so, a lot of shit is going on, oder was hat er in der Pressekonferenz gesagt? So, er hat selber so die ganze Zeit so rumgedruckst, das war richtig witzig. Aber ja, es ist ein ganz anderer Mensch. Hoffen wir, dass er nicht noch gedopt hat. Oder dass vielleicht, dass er sich sonst wo mit irgendwem getroffen hat, wo er vielleicht über NFL-Verträge gesprochen hat.
Naja, mal gucken.
Ja, auf jeden Fall herrlich. Nee, was gibt's denn noch so?
Ligaweit, nicht wirklich viel. Paar Verletzungen, paar nette Vertragsdetails, ein paar Trades, aber jetzt nichts wirklich, nicht wirklich Spannendes. Wenn man jetzt nicht auf LaVisca Chenault Jr. oder Oder, ach oh Gott, wie heißt, der hatte so ein, der von den Eagles, der mit dem Doppelnamen. Gardner, Chauncey Gardner Phillips oder so. Der ist ja auch getradet worden, oder?
Gardner Johnson.
Gardner Johnson, ja, so war das. Ich kann mir diesen blöden Doppelnamen nie merken, aber ansonsten eher nicht. Mr. Miami Miracle hat einen neuen Verein. Kenyon Drake, der hat sich einer neuen Franchise angeschlossen.
Ja, das ist auch richtig. Jalen Reagor hat sich auch eine neue Mannschaft angeschlossen. Oder wurde einer neuen Mannschaft angeschlossen.
Ja. Und Denzel Mims nicht.
Ja, das gab wohl ein paar Teams, die sich da gemeldet haben, aber offensichtlich.
Der Preis, den die Jets haben wollten, war zu hoch. Sie wollten einen Viertrunden-Pick haben und keiner wollte es bezahlen. Also
ja.
Ist Denzel Mims weiter bei den Jets.
Ja, naja, dramatisch. Dramatisch. Aber einer der Spieler, die ich tatsächlich im Pre-Draft oder im Draft-Prozess gemocht habe, war überrascht, dass er, gut, ja, jetzt, ich war überrascht, dass der bei den Jets nichts geworden ist, aber.
Jets doing Jets things.
So. Genau. Aber wenn wir schon bei Roster-Geschichten sind, wir könnten ja einfach mal über die Roster-Cuts der Miami Dolphins sprechen.
Das könnten wir tun.
Also wenn du möchtest, es sei denn, du hast was anderes, worüber du sprechen möchtest.
Oh, das kommt später.
Oh, das kann, da bin ich gespannt.
Ja.
Ja, also ich gehe das jetzt ja einfach mal von unten nach oben so ein bisschen durch, wie auch die zeitliche Abfolge des Ganzen war. Und zwar fing es an mit Garrett Doakes, unserem Siebtrunden-Pick aus 2021. Tobi, du kannst einfach auch laut schreien, wenn du über irgendwen reden möchtest. Ja? Sekandre White, Running Back.
Ich bin nicht Micho, über den will ich nicht reden.
Wieso?
Weil Micho immer über den reden will.
Der hat doch nicht schlecht gespielt.
Nee, hat er auch nicht, aber fürs Roster reicht's halt nicht.
Wow. Ja, offensichtlich.
Naja.
Blaze Andrews, Offensive Tackle. Mohamed Sanu, Wide Receiver, war vielleicht eine der Überraschungen. Also, ich hatte ja Sanu auch im Final Roster, in meiner Prediction aus der letzten Woche. Ich meine, du auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Was ist da schiefgelaufen und kostet uns denn nicht 1.000.000 Euro?
Der kostet uns gar nichts. Der hatte nur ein Jahrescontract mit ohne Deadcap. Sie haben es probiert mit einem Veteran. Scheinbar waren andere besser oder andere geeigneter als Sanu. Also geht er wieder.
Ja, das ist wohl, das sagen wir jetzt bei jedem und dann haben wir das relativ schnell durch.
Naja, was willst du großartig sagen? Die besten Zeiten von Mohamed Sanu sind dabei. Wir reden hier von Wide Receiver Nummer 5, 6, 7 oder so, der, wenn er ins 53er gekommen wäre, geworden wäre. Und ansonsten, naja, ne, also er hätte mit seiner Erfahrung helfen können. Sportlich offensichtlich nicht mehr.
Ja, das stimmt wohl. Dann haben wir Calvin Munson auf IR gesetzt. Und dann kam tatsächlich ein für mich etwas überraschender Cut, und zwar Adam Pankey, den ich eigentlich im Roster gesehen habe. Den haben wir gecuttet. Tobi, was sagt das aus über unsere O-Line?
Erstens, unsere O-Line scheint nach Ansicht der Trainer auch in der zweiten Reihe so gut bestückt zu sein, dass wir Adam Pankey nicht brauchen, der ja ein veritabler Backup in den letzten Jahren war. Oder, jetzt kommt das große Oder, Chris Greer hat noch irgendeinen großartigen Plan in petto. Ich habe ja auch gesagt, wir holen noch einen Veteran-Tackle dazu. Wir wissen es nicht genau. Bei den Waiver-Claims zumindest war keiner jetzt dabei. Oder zumindest haben wir keinen bekommen.
Ja, waren wir vor oder hinter den Bears?
Hinter den Bears, wir waren ja sportlich besser.
Hm. Ja, wer weiß, wer sonst noch einen Claim für Alex Leatherwood reingeschmissen hat.
Das kann man ja nicht sagen. Es gewinnt immer nur der, der in der Waiver Priority als erster kommt und alle anderen werden ja nicht genannt, wer da was wo wie abgegeben hat und wie nicht. Das interessiert ja keinen hinterher.
Das stimmt. Dann gab es den nächsten Cut, der auch für ein paar überraschend war, für uns jetzt nicht so mega. Ich hatte ihn so auf der Kante im Roster, aber Sony Michel ist auch gecuttet worden.
Als ich letzte Woche mein Offense-Roster bekannt gegeben habe, habe ich ja schon meine Meinung zu Sony Michel gesagt. Sehen die Los Angeles Chargers offensichtlich anders, weil da ist er jetzt inzwischen untergekommen. Aber er hat in der Offseason, in den Preseason-Games scheinbar viel zu wenig gezeigt und viel zu wenig Werbung für sich machen können, dass er einfach selbst noch bei uns maximal Running Back Nummer 6 gewesen wäre, glaube ich, oder 5 oder 6. Und das ist nicht der Anspruch und dafür verdient er zu viel Geld und er hat seine Chance bei uns nicht nutzen können und dann soll er sie jetzt, mein Gott, in L.A. nochmal versuchen.
Ja, das ist wohl richtig. Dann ging es, Quincy Williams und Owen Connor Jr. wurden dann gecuttet.
Du meinst Quincy Wilson?
Hä?
Du meinst Quincy Wilson?
Ja.
Du hast Quincy Williams gesagt.
Nein.
Habe ich mich jetzt verhört?
Das überlassen wir jetzt unseren Zuhörenden. Ja.
Ich habe recht, ich weiß es. Mach weiter. Dafür ist der Spieler auch nicht so wichtig genug.
Wow.
Ja, ob er jetzt Quincy oder Quinn heißt, das ist ja egal.
Es ging doch um den Nachnamen.
Ja.
Ich glaube, ich habe es richtig gesagt. Du hast wieder nicht richtig zugehört hier.
Ja, wahrscheinlich habe ich an Quinn Williams gedacht. Den hätten sie auch besser mal gewaved, die Jets.
Elijah Hamilton, Cornerback. Das war für mich zum Beispiel überraschend, weil ich hatte seine Leistung schon nicht schlecht gesehen. Also ich hätte ihm durchaus eine Chance auf den Roster gegeben. Aber er hat es nicht geschafft. Tobi, wie hast du es empfunden, als davon gesprochen wurde?
Es gibt auf der Position bei den Miami Dolphins andere und aus Sicht sowohl der Miami Dolphins als auch aus meiner Sicht bessere, sodass einfach kein Platz mehr in den 53 übrig blieb für den netten Herren. Gerade auf Cornerback nicht.
Ja, aber wir nur Ike Benogany haben.
Den haben wir ja nur aus finanziellen Gründen wahrscheinlich.
Ja. Dann Niles Scott, Nose Tackle Cameron Good, Linebacker Lanell Coleman, Offensive Tackle Ben Still, D-Liner Braylon Sanders, Wide Receiver. Und dann fing es halt an mit den Wide Receivern, weil nach Braylon Sanders auch Lynn Bowden Jr. die Dolphins verlassen musste, wir hatten es ja schon angedeutet, dass es eng werden kann. Und es wurde zu eng wohl. Ich habe es ja auf Twitter geschrieben, war für mich einer der Spieler, wo ich gedacht hätte, dass die unter Mike McDaniel vielleicht nochmal richtig aufblühen könnten. Tobi, offensichtlich hat das nicht funktioniert.
Offensichtlich hat das nicht geklappt. Ich hätte auch gedacht, dass er so diese Special Gadgets Waffe sein kann, die McDaniel nutzen kann, um da was Tolles draus zu machen, weil er ja auch versatil Wide Receiver und Running Back spielen kann. Nun ja, so ist er den Weg gegangen, den viele Dolphins-Spieler vor ihm schon gegangen sind. Wahrscheinlich mit einem netten Büchchen unterm Arm.
Oh Wunder, ja. Weil
ja, oh Wunder, oh Wunder.
Die Leute wundern sich jetzt, wovon redet der Tobias? Und zwar haben die New England Patriots, Lynn Bowden Jr., unter Vertrag genommen im Practice Squad. Hast du die Reaktion von Mike McDaniel dazu schon gelesen?
Ja, die Reaktion von Mike McDaniel habe ich nicht nur gelesen, die habe ich auch gesehen auf Bildern von der Pressekonferenz. Der hat das ganz sportlich genommen, als ihn einer darauf angesprochen hat, dass die Patriots Bowden Jr. wahrscheinlich nur unter Vertrag genommen haben wegen des Playbooks. Da sagt er, ja, ich bin schon so lange in der Liga, du kannst jedes Playbook, seitdem ich in der Liga bin, im Internet eben kurz runterladen und kostenlos dir angucken. Also wir haben keine Geheimnisse, sollen sie mal.
Genau, also ja, also man kann nicht das aktuelle Dolphins-Playbook runterladen, falls das jetzt irgendwer versucht. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, offensichtlich, was ich auch nicht wusste, Playbooks aus der NFL irgendwo runterzuladen, aus irgendwelchen ominösen Quellen. Und es gibt auch genug Film, also da war Mike McDaniel so, okay, ja, wenn sie so nach dem Motto, wenn sie so bisher das nicht wussten, dann werden sie es jetzt auch nicht mehr wissen und ja. Dann gibt es Benito Jones, Defensive Tackle. Und das war ja auch einer, wo ich hätte ihn ganz gerne gesehen bei uns. Er hat es leider nicht geschafft. Und es ist auch der einzige Spieler, der von den Dolphins, der von einem anderen Team, geclaimed wurde. Tobias, wo ist Benito Jones untergekommen?
Benito Jones ist den rückwärtigen Weg von Ndamukong Suh gegangen. Gleiche Position, ungefähr gleiche Statur, nicht gleiche Klasse. Er ist jetzt bei den Detroit Lions untergekommen.
Also bei einem alten Dolphins-Coach.
Bei einem alten Dolphins-Coach, ja. Bei Matt Campbell heißt er, ne?
Dan,
ja.
Matt Campbell ist der College-Coach.
Aha, ja. Ich hatte es befürchtet, dass ich die verwechsle.
Der nächste war Porter Gustin, Linebacker oder Edge-Defender. Und dann Kellen Deesch. Tobias, hattest du, warst du das oder war Micho, der Pre-Draft so ein bisschen high auf den war?
Micho war da ein bisschen high auf den, weil er bei PFF, glaube ich, eine gute oder eine relativ hohe Einschätzung hatte. Aber war klar, dass es für ihn eng werden würde. Als dann weitere Guards gecuttet und gewaved wurden, war klar, warum oder es hat halt einfach für die schon nicht gereicht. Da fehlt halt noch ein bisschen was. Das hatten wir ja auch gesagt, das hattest du, glaube ich, gesagt, dass er relativ roh ist und dass man denn noch dass man viel mit ihm arbeiten muss. Hat eine Offseason nicht für gereicht.
Offensichtlich nicht. Und dann gab es den nächsten Cut eines Wide Receivers, wo es dann auch war, so okay, die Dolphins haben keinen Trade-Partner gefunden, und zwar Preston Williams ist gecuttet worden, nirgendwo geclaimed worden, also der ist bis jetzt noch ohne Vertrag, oder?
Der ist bis jetzt, soweit ich weiß, noch ohne Vertrag, ja, und es gab, das hat, glaube ich, Chris Greer gesagt, 2 oder 3 Franchises mit losem Interesse, aber nicht wirklich so, nichts wirklich Großartiges. Von daher, naja, wir werden gucken, wer das Risiko eingeht.
Ja, schauen wir einfach mal. Ich denke, ja gut, was heißt Risiko?
Naja, er ist ja schon relativ verletzungsanfällig und von daher.
Ja, gut, ich denke, mehr als Practice Squad wird er auch erstmal nicht machen.
Nee, ich gehe auch nicht davon aus, sonst wäre er schon weg.
Genau. Und dann gab es wohl einen der größeren Überraschungen, und zwar Solomon Kindley. Tobi, ihr wart ja so ein bisschen higher auf Kindley. Ich hatte ihn ja eh so ein bisschen auf der Kippe, hatte ihm aber noch die Edge gegeben, aber es hat jetzt nicht gereicht. Überrascht?
Ja, auf jeden Fall. Ich war davon ausgegangen, dass er seinen Spot auf Guard relativ sicher hat. Was mich jetzt natürlich dazu spekulieren lässt, dass wenn wir Solomon Kindley als Guard cutten, dass wir auf Guard vielleicht was anderes vorhaben, als die landläufige Meinung das sieht. Weil wir einen gelernten Guard als Center ausprobieren und ich die Hoffnung habe, dass der nicht Center spielt. Und je mehr Guards wir nicht im Roster haben, umso wahrscheinlicher wird es. Da habe ich noch vage Hoffnungen, dass Connor Williams Guard spielen darf.
Naja, wir haben aber nur einen Center, also beziehungsweise ja, 2 Center im Roster. Ich gehe davon aus, dass Connor Williams bestimmt kein Guard spielen wird.
Ich hoffe. Die Hoffnung stirbt bei mir zuletzt.
Ja, aber war, also er hat in der Preseason, glaube ich, keinen Snap auf Guard gespielt.
Das, also das wird er ja so schnell nicht verlernen. Er hat die letzten 4 Jahre bei Dallas als Left Guard gespielt. Also ich denke, dass er das wohl hinkriegt. Und meine Hoffnung ist, dass er nicht Center spielt, weil da waren ja einige Snaps dabei. Naja, nicht so schön.
Ja, gut, im Training halt. Aber also ich sehe da aktuell keinen Case, warum es nicht so sein sollte, weil dann hätte man in der Preseason auch Dieter mal neben Williams spielen lassen können.
Weil ich das sage.
Okay.
Das ist der Case.
Mir wäre es auch lieber. Ich war sowieso von Anfang an, hat mich gewundert, dass sie ihn auf Center spielen lassen wollen. Weil ich finde es immer noch kritisch. Connor Williams war ein Top-10-Guard in der letzten NFL-Saison. Und die Dolphins nehmen sich jetzt raus, diesen Top-10-Guard auf Center zu stellen. Wo ich mir sage so, ich hoffe, dass ich das nicht rächt. Weil das ist wieder so eine Aktion, wo die Dolphins vielleicht meinen, dass sie cleverer sind als alle anderen. Und das geht oft in die Hose. Um es mal so auszudrücken.
Und das ist richtig,
ja. Dementsprechend, ja, es ist, wie es ist, sag ich mal, ne? Aber ja, es war auch, Micho war auch nicht so begeistert, glaube ich. Und das ist auch, gerade wenn man so Spiele hat, wo wie wir auch denken, Solomon Kindley war jetzt schon einer, wo viele ja auch begeistert waren. Der hat, wurde von uns gedraftet, der hat ein okayes Jahr gespielt, das letzte Jahr war eigentlich zu vergessen und jetzt hat er sich gesteigert. Interessant auf jeden Fall. Dann wurde Brandon Scarlett auf IR gesetzt, wegen einer Knieverletzung. Kion Smith wurde gecuttet, genauso wie River Crycraft. Der Wide Receiver, der auch so ein bisschen Außenseitenchancen hatte auf einen der Roster-Spots, aber es hat im Endeffekt nicht gereicht. Und dann kam der letzte Cut und da war ich auch so ein bisschen, oh, wenn sich das mal nicht rächt und bisher hat sich das nicht gerecht. Und zwar Veron McKinley, der dritte, der Rookie aus Oregon. Wurde auch gecuttet. Tobi, das war auch einer so, von dem du recht begeistert warst.
Ja, ich wollte ihn unbedingt als zusätzlichen Safety noch im Roster mitnehmen. Ich bin leicht erleichtert, dass so viele gute Safeties jetzt in den Markt gekommen sind und B, dass Veron McKinley uns zumindest auf dem Practice Squad erhalten bleibt, aber ich hätte gedacht, dass er das Roster schafft. Als die ganzen Cuts dann kamen und dann irgendwann klar war, es wird entweder Veron McKinley treffen oder Kader Kuhu, die ich beide im 53er Roster sehen wollte, da hatte ich dann Probleme, mich dafür zu entscheiden, ob ich mich freuen oder ob ich mich nicht freuen soll.
Ja, das stimmt schon. Aber das waren die Roster Cuts. Also es gab ein paar kleinere Überraschungen, das auf jeden Fall. Insgesamt war es, denke ich, war der Großteil zu erwarten. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal kurz noch auf das Practice Squad ein. Aktuell auf dem Practice Squad der Dolphins, was ich zumindest weiß, sind River Crycraft, Lionel Coleman, Porter Gustin, Darius Hodge, Cameron Goody, D'Angelo Ross, Veron McKinley, Sekandre White, Ben Steele und Braylon Sanders, also alle Spieler, die von uns auch gecuttet wurden.
Ja.
Gibt also D'Angelo Ross ist nicht auf dem und Darius Hodge sind beide auf IR. Entschuldigt bitte. Mhm.
Wir haben aber noch einen.
Cornerback, jetzt weiß ich aber gerade nicht, wie er heißt.
Dann haben wir sogar noch zwei, den haben wir nicht gecuttet, das ist, Kalen Barnes von Carolina Panthers, ganz witzige Geschichte. Wir haben ja von den Carolina Panthers Greg Little geholt, haben dafür einen Siebtrunden-Pick nach Carolina geschickt. Mit diesem Siebtrunden-Pick haben die sich Kalen Barnes geholt und den haben wir jetzt auch. Von daher, naja, gut, aber das meinte ich eigentlich nicht. Niall Scott ist noch bei den Dolphins neu auf dem Practice Squad. die Meldung kam eben mal von einem NFL-Insider, der mit dem Agenten gesprochen hatte.
Ja, das hatte ich jetzt noch nicht gesehen. Was dann noch dazu ist, muss man sagen, Byron Jones wurde die auf die Poop-Liste gesetzt. Ja, nicht auf die Poops-Liste. Rico hat einen schlechten Witz gebracht. Das war der einzige dieses Jahr. Auf der Physically Unable to Perform-Liste. Tobi, was ist diese Liste und was macht diese Liste? Und warum ist Byron Jones auf dieser Liste?
Die Liste verhindert, dass er komplett die Saison raus ist, sondern man hat jetzt erstmal ersetzt die ersten 4 Wochen der Saison. Das waren früher mal 6, jetzt sind es nur noch 4. Die ersten 4 Wochen der Saison sicher aus und danach wird eine Entscheidung getroffen. Gibt ihm so die Zeit zu trainieren und wieder reinzukommen. Allerdings darf er das nicht zusammen mit dem Team machen. Er darf an virtuellen Team-Meetings und Besprechungen darf er gerne teilnehmen, aber wenn es ans Trainieren geht, darf er das nicht mit der Mannschaft zusammen tun. Und nach 4 Wochen wird dann geguckt, was mit ihm weiter passiert. Da kann man dann entscheiden, ob er auf die IR-Liste gesetzt wird und ob er die gesamte Saison verpasst oder ob man wieder auf ihn setzt. Aber da das Ganze ein relativ enges Rennen war, gehe ich davon aus, dass man nach den ersten 4 Spielen wieder auf einen fitten Byron Jones wird zurückgreifen können.
Das sollte auf jeden Fall dann das Ziel sein. Aber schauen wir mal. Gut, dann. Also, insgesamt, das Roster sieht recht interessant aus. Also, wir haben 3 Quarterbacks. Skylar Thompson logischerweise hat's geschafft nach dieser Preseason. Bei den Running Backs gab es jetzt keine große Überraschung. 4 Stück plus Fullback Alec Ingold. Bei den Tight Ends gab es eine Überraschung, weil alle 5 haben das Roster gemacht. Also, nicht nur Mike Gesicki, Hunter Long, Durham Smythe, sondern auch Keithan Carter und Tanner Connor. Ich hatte Connor ja so ein bisschen auf dem Schirm, war für mich so ein Dark Horse, aber dass halt wirklich alle 5 es schaffen? Tobi.
Platzhalter. Also ich sag ganz ehrlich, Tanner Connor, schön und gut, aber für mich ist das dieser Nummer 53, weil man 53 haben sollte. Und sobald ein besseres Angebot kommt oder sobald irgendwer kommt, ist der schneller vom Roster wieder runter, als du gucken kannst.
Okay. Ich bin gespannt, ob es
da haben wir ja noch ein, zwei im Kader, wo man sagen kann, ja, die sind so eher die Kandidaten, sobald wir was Besseres finden, sind die weg.
Das kann durchaus passieren. Ja. Bei den Wide Receivern hat es Trent Sherfield geschafft, von dem wir so auf der Liste hatten. Hier sonst keine Überraschung, also da könnte man jetzt drauf eingehen, aber das haben wir in der letzten Woche schon genug gemacht. Wer da noch was zu hören möchte, kann gerne nochmal in der letzten Folge ein bisschen reinhören. Bei den Offensive Linemen sind es tatsächlich nur 8. Das ist tatsächlich, wir hatten glaube ich alle 9.
Ja.
Und da ist tatsächlich so ein bisschen auch die Frage, mit der Tiefe, reichen 8 Offensive Linemen?
Wie ich gesagt habe, ich gehe stand jetzt auch immer noch davon aus, dass wir mit 9 in die Saison gehen. Ich habe mich nur noch nicht entschieden, wer da jetzt noch kommen soll. Aber ich gehe schwer davon aus, dass wir mit 9 in die Saison gehen. Ich erwarte da noch einen Move, erwarte ich noch.
Einen Move erwartest du noch?
Ja, den habe ich ja schon vor einer Woche und vor 3 Wochen schon gesagt, dass ich da noch was erwarte. Und wenn ich bis zum Saisonende warte, da kommt noch was.
Ja, da wartest du auf jeden Fall noch ein bisschen länger.
Ein bisschen longer.
Ein bisschen Hunter longer.
Großartig.
Heute läuft echt, ne, mit diesen Flachwitzen.
Ja, es ist.
Wir sollten nicht so spät aufnehmen, ey. Das ist echt nicht gut für meinen Körper. Oder für meinen Kopf vielmehr. Ja. So, die Defensive Linemen oder das, was da unter anderem zu sehen ist, Raekwon Davis, John Jenkins, Ogbah, Zach Zealer und Christian Wilkins, auch hier keine große Überraschung, würde ich behaupten. Sei denn, du hast jetzt noch was, worüber du sprechen willst. Über Benito Jones haben wir schon gesprochen.
Nö. Also, habe ich alle erwartet.
Genau. Jerome Baker, Sam Egua-Vone hat es geschafft, mal wieder. Trey Flowers, Melvin Ingram, Jalen Phillips, Duke Riley, Elena Robert, Channing Tindall und Andrew Van Ginkel sind auf der Linebacker-Position dabei. Ja, Sam Egua-Vone ist so ein kleines Stehaufmännchen, würde ich mal behaupten. Also, nachdem es ja eigentlich so danach aussah, als wäre die NFL-Karriere vielleicht schon vorbei, hat er es doch wieder geschafft. Oder? Also, verdient oder nicht verdient?
Naja, also er ist auf jeden Fall verdient dabei, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er die 53 wirklich macht. Also das hat mich ein bisschen überrascht, dass wir da mit der Anzahl an Linebackern weitergegangen sind. Ich hätte es ihm nicht zugetraut, aber verdient hat er sich durch gute Leistungen in der Vergangenheit sicherlich, ne? Und ich bin jetzt nicht traurig, dass er es geschafft hat.
Das wäre ein bisschen verrückt. Wenn du jetzt traurig wärst, warum es ein Spieler geschafft hat.
Ja.
So, dann kommen wir zu den 5 Cornerbacks. Hier haben wir Xavien Howard, Noah Igbinoghene, Carter Kahu, Nick Needham und Kian Crossen. Ja, wir haben schon über Kahu gesprochen, der dann den Vorzug bekommen hat, offensichtlich. Aber ansonsten, gibt es, glaube ich, hier keine großen Überraschungen.
Nö. Also, wie gesagt, Noah ist nur Geld. Also, das ist leider so.
Na, wenn du dich da mal nicht täuscht.
Du, wenn ich mich genauso täusche wie bei Nick Needham damals, dann nehme ich das mit Kusshand. Wenn der jetzt die halbe Liga zusammenspielt und so eine Entwicklung nimmt wie Needham, den ich nach dem ersten Preseason-Game zum Teufel jagen wollte, ne? Also, dann soll er das bitte gerne tun. Da bin ich der größte Noah-Kritiker der Welt, wenn das was hilft. Aber allein ich glaube nicht dran.
Okay. Und dann noch mal kurz insgesamt die Safeties: Elijah Campbell, Clayton Fijadelam, Javon Holland, Brandon Jones und Eric Rowe. Punter ist Thomas Mostert, Kicker Jason Sanders und Longsnapper Blake Ferguson.
Das ist cool.
Das ist der 53er-Roster der Miami Dolphins. Tobi, wie fühlst du dich damit?
Ich bin fein damit. Ich hätte es vielleicht, wie gesagt, an ein oder zwei Stellen hätte ich es vielleicht anders gemacht, aber ich kann damit leben. Und wenn ich sehe, wen wir da alles gecuttet haben und welches Potenzial die eigentlich alle haben, dann bin ich doch sehr, sehr zufrieden damit, dass wir eine gute, schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen können, auch mit 2 oder 3 Veränderungen, die eventuell noch kommen könnten. Aber gerade was Wide Receiver, Tight End, Running Back angeht, sehe ich uns sehr gut aufgestellt. Die Quarterbacks, da sehe ich uns gut aufgestellt. In der D-Line sehe ich uns gut aufgestellt. In der Secondary mache ich mir ein paar Sorgen um die Haltbarkeit von einigen von unseren Cornerbacks. Also da könnte man eventuell noch was tun. Aber ansonsten ist das schon ein durchaus schlagkräftiges Roster.
Hast du denn auch Spieler, die du noch, also du redest ja die ganze Zeit um den heißen Brei rum. Wen willst du denn jetzt noch holen?
Wenn ich noch holen würde?
Ja.
Als Center Backup Alec Ingold. Ach Quatsch, hier, Alec Lindstrom, mein Gott. Alec Lindstrom, ehemaliger Boston College Center, der ja mit unserem O-Line-Coach damals zusammengearbeitet hat als Backup-Center, damit Michael Dieter Starting Center spielen und Connor Williams auf Left Guard gehen kann. Dann hätte ich noch eine andere Variante. Michael Schofield, Right Guard, gewaved oder gecuttet von den Bears, glaube ich. Anfang 30 kann Right Guard und Right Tackle spielen und hat das in den letzten Jahren in der NFL bei über 5.500 Snaps doch relativ gut gemacht. Also solche Veterans findet man dann doch noch, die uns weiterhelfen könnten in dem Bereich. Auf Cornerback reden immer alle jetzt von Joe Hayden. Das ist auch so ein alter Veteran, der da helfen könnte. Aber ich denke, in der Masse wird's dann mit unserem Cap-Space nicht reichen. Ein bis zwei Moves wird's noch geben, aber das war's dann auch. Das wären so zwei Namen, die ich mal in den Raum schmeißen. Oder mit Hayden dann, wenn man den einzeln sieht, drei Namen, die ich so in den Raum schmeißen möchte, wo man sich eventuell verstärken könnte.
Vielleicht holen wir auch einfach Eric Flowers zurück.
Das könnten wir natürlich auch tun. Das wäre auch nett.
Weil der ist ja tatsächlich auch noch frei sozusagen und hat noch keinen neuen Arbeitgeber.
Ja. Der hat ja im letzten Jahr auch nicht gerade schlecht gespielt.
Das ist richtig. Deswegen sage ich das ja auch. Ja. Ist ja nicht so, dass ich hier einfach irgendwas erzähle. Ja. Also.
Ha? Ja.
Oh. Gut. Gibt's da etwas, was du über den Roster erzählen möchtest?
Ja, wir könnten auf die Team-Captains noch eingehen. Da könnten wir zumindest mal ein paar nennen.
Dann nenn noch mal ein paar.
Team-Captains sind unter anderem Christian Wilkins, Taron Armstead, Elandon Roberts, Xavier Howard, Tyreek Hill. Jetzt kommen die zwei, oder die, wo ich jetzt zum Beispiel das nicht gedacht hätte, Safety Javon Holland und unser Quarterback Tua Tagovailoa. Wobei da Mike McDaniel auf der Pressekonferenz gesagt hat, dass Tua die mit Abstand am meisten Stimmen bei der Wahl zum Team-Captain bekommen hat.
Wieso hättest du das nicht gedacht, dass Tua Captain wird?
Ich hätte gedacht, dass wir in der Offense nicht mit Tua als Captain gehen. Das stärkt doch seine Rolle gerade auch im Lockerroom nochmal zusätzlich. Freut mich natürlich für ihn und er kann das auch, aber hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt.
Ja, aber die wurden ja vom Team gewählt, also.
Ja, ich weiß, aber ich hätte es nicht gedacht. Vielleicht haltet euch im Hinterkopf, wenn wir letztes Jahr darum geistern hatten. In Anführungszeichen.
Ja gut, aber das war ja eine andere Situation.
Ja.
Von daher, ja, ich nehme das mal zur Kenntnis. Ja, ist halt, ich denke, das ist vom Team gewählt. Dadurch kann man da jetzt auch nicht viel zu sagen, außer dann wird es vermutlich das sein, was das Team am ehesten, oder die Spieler, die das Team dann halt im ehesten, von dem sich das Team am ehesten führen lassen möchte. Und dementsprechend ist das immer eine gute Sache.
Auf jeden Fall.
Gut. Habe ich sonst noch was vergessen bezüglich des Rosters und so weiter und so fort? Wie sieht es mit der Capspace-Situation aus? Vielleicht machen wir das noch so abrundend zu diesem Thema.
Wir haben derzeit 13, ein bisschen Millionen Dollar an Estimated Capspace für dieses Jahr. Das heißt, wie gesagt, man rechnet ja immer knapp 5 bis 6 Millionen Dollar für In-Season-Moves. Ein paar Millionen, die man noch vielleicht in Reserve hat, die man für nächstes Jahr drüber nehmen möchte. Also da ist aber noch ein bisschen Luft da. Wir haben noch Luft, da einiges zu tun und vielleicht den einen oder anderen Spieler mitzunehmen und neu zu verpflichten. Das schon.
Okay, sollten wir das denn tun? Weil wenn ich mir jetzt so ein bisschen anschaue, nächstes Jahr ist der Estimated Cash Space aktuell bei 2 Millionen oder 2,7 Millionen.
Sollten wir dann tun, wenn wir denken, dass wir einen Spieler finden, der uns wirklich sicher in die Playoffs bringt oder der eben diese Lücke zwischen Playoff Playoff-Anwärter relativ unwahrscheinlich und Playoff-Anwärter wahrscheinlich schließt. Das wäre aus meiner Sicht zum Beispiel ein Right Tackle zum Beispiel. Weil wenn wir einen vernünftigen Right Tackle hätten, dann hätten wir eine O-Line, die doch sehr passabel aussähe.
Ja gut, aber ja, so einen passablen wirst du jetzt auch auf dem Niveau erstmal nicht finden. Aber das schauen wir uns dann an, würde ich sagen.
Michael Schofield, sag ich doch.
Ja. Gibt ja gewisse Gründe, warum Spieler nicht unter Vertrag sind.
Das ist richtig.
Von daher schauen wir uns das einfach mal ganz entspannt an. Gut. Möchtest du sonst noch etwas über das Roster allgemein sagen? Über irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt?
Über das Miami Dolphins Roster nicht. Über einen Spieler, der letztes Jahr noch bei den Miami Dolphins war, möchte ich noch etwas verlieren, bitte.
Tu dir keinen Zwang an.
Die Pittsburgh Steelers haben einen großartigen Trade gemacht gestern oder vorgestern, glaube ich. Sie haben von den Minnesota Vikings nämlich Jesse Davis ertradet. Da habe ich mir auch nur gedacht, ja, okay. Dann haben sie wahrscheinlich eher mit Brian Flores geredet. Vielleicht sollten sie sich da mal angucken, was Brian Flores und die Offenses von Miami unter Brian Flores alles so hinbekommen haben. Weil dass jemand für Jesse Davis, gerade auch in der Form des letzten Jahres, tradet, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das Lustige in Anführungszeichen ist ja, wir spielen ja die Pittsburgh Steelers noch in dieser Saison.
Das ist korrekt. Also ich fand es auch wild, als what the heck? So, das kann doch nicht sein Ernst sein, so, oder die Ernst der Steelers. Also ich habe nichts gegen diesen Spieler Jesse Davis und der war ja auch mehr oder weniger solide, so, aber das ist halt ein Backup. Inzwischen, so, das ist ja kein Starter mehr. So, du für einen O-Line-Backup, was ich weiß gar nicht, wie der Trade im Endeffekt aussieht.
Man ist sich da ja auch nicht so sicher, gekostet hat. Wahrscheinlich Siebtrunden-Pick oder sowas. Ich hab's grad gefunden. Für einen 2025er Siebtrunden-Pick. Und das sagt auch schon alles.
Ja, aber wow. Ich glaube, selbst da, den hätte ich nicht dafür abgegeben.
Nee, aber ich sehe auch nicht, wie der Pittsburgh besser machen soll.
Ja, eben.
Ne? Also weder in der Tiefe noch sonst irgendwie. Also,
ja, in der Tiefe vielleicht halt noch. Weil also als Backup ist ja schon okay, aber
Letzte News übrigens, wir hatten über Kellen Deesch hatten wir gesprochen eben, ne?
Ja.
Practice Squad Chicago jetzt.
Ja, dass der woanders untergekommen war, hatte ich gelesen.
Ja. Und ansonsten Josh Rosen, Practice Squad Cleveland und so weiter und so weiter. Für die Romantiker unter euch, Michael Thomas. Der war, ich glaube, als Safety, von wann bis wann war der in Miami? Ich glaube, bis vorletzte Saison, glaube ich. Muss gerade mal eben nochmal nachgucken. Der ist inzwischen auch schon fast 33, aber war ein wichtiger Teil für Miami in den Jahren 2013 bis 2016 oder 2017. Der ist jetzt auch wieder Free Agent für die Nostalgiker unter euch.
Ja.
Ja, komm, also so schlecht hat er für Miami in den Jahren nicht gespielt. Und ich dachte, ich erwähne es mal.
Ja, das stimmt voll.
Ich werde jetzt aber nicht jeden aufzählen, der irgendwann mal ein halbes Jahr bei den Dolphins gespielt hat und jetzt entweder im Practice Squad oder im Roster von einer der 31 anderen Franchises seinen Platz gefunden hat, weil dann sind wir morgen noch zugange.
Das ist auch korrekt. Gut, möchtest du dann rüber zu den Bold Predictions gehen?
Ich kann mein schlaues Büchlein aufmachen, ja, kann ich tun.
Mach mal dein schlaues Büchlein auf.
Ja, ich habe mir natürlich wie jedes Jahr 12 Bold Predictions, Predictions überlegt.
Okay.
Soll ich anfangen oder möchtest du anfangen?
Fang du doch einfach mal an.
Ja, wir haben ja von Micho keine bekommen. Die trübe Tomate hat ja nichts geschickt.
Die trübe Tomate.
Ja, eine Alliteration.
Ja, gut, das stimmt schon. Eine T-Alliteration.
Ja, gut. Meine erste Bold Prediction beschäftigt sich mit Defensive End, Edge Rusher, Jalen Phillips. Ich sage Double Digits voraus.
In Tackles.
Nee, in Tackles nicht, in Sacks.
Okay.
Also der macht mindestens 10.
Und jetzt bist du aber auch richtig mutig, wa?
Ich kann auch sagen, er macht mindestens 12.
Jetzt bist du aber richtig mutig.
Also ich bin gleich bei 15, aber 12 ist schon ein Wort.
Das ist doch schon mal eine Ansage. Damit kann man noch mal arbeiten.
Ja, er macht mindestens 12.
Ich wollte bei AVG auch sowas machen, habe es aber sein lassen. Also ich glaube schon, dass AVG viele Snaps bekommt und ich kann mir auch vorstellen, dass der 10 Sacks auflegt. Aber da sind so viele Edge-Rusher aktuell. Man muss ja erst mal gucken, was der Kollege so macht. Womit fange ich denn an? Bleiben wir einfach bei der Defense? Ich habe tatsächlich nur eine, die die Defense betrifft.
Echt?
Ja. Weil der Rest war halt so, okay, das waren wir letztes Jahr schon, das haben wir in den letzten Jahren auch schon und das haben wir in den letzten Jahren auch schon. Deswegen habe ich was letztes Jahr nicht passiert ist und das Jahr davor auch nicht.
Mhm.
Und zwar, ich glaube, das, also viel boldiger wird es, glaube ich, nicht mehr heute. Und zwar wird Noah Igbinoghene 2 Interceptions die Saison fangen.
Von wem?
Ja, von einem Quarterback.
Ja, nicht von Tua.
Ja, das wäre wild, ja, weil das hieß ja, irgendwer hat für ihn getradet. Aber ich gehe da einfach mit. Und ja, jetzt kann man sagen, oh, Rico 2. Und ich sehe, ja, der Typ hat halt in seiner NFL-Karriere noch keinen gefangen. Und wenn er halt nächstes Jahr auch nur, oder in dieser Saison halt auch nur 70 Coverage-Snaps spielt, dann wird das schwierig mit 2 Interceptions. Aber ich sehe die Möglichkeit. Ich sehe die Möglichkeit, dadurch, dass Byron Jones nicht da ist, in den ersten 4 Spielen, die ja auch Fallobst sind.
Genau, voll Fallobst. Gehen ja. Wir mit 4-0 ganz easy durch.
Genau, das tun wir nämlich. Aber ja, natürlich tun wir das ist tatsächlich meine erste Bold Prediction.
Die ist tatsächlich reichlich bold. Die ist ziemlich bold. Gut, dann setze ich, wenn du 2 Interceptions sagst, setze ich aber noch einen drauf. Ich habe nämlich jemandem per Bold Prediction einen Touchdown gegeben, den er eigentlich auch letztes Jahr schon erzielt hätte. Aber in dieser Saison ist es soweit. Robert Hunt wird einen Touchdown machen. Ganz sicher.
Ach, Ivo.
Doch, ganz sicher. Und wenn sie das Ding auf die Schulter binden, der macht dieses Jahr einen Touchdown. Der auch zählt.
Oh, welcher Film war das noch? Welcher von den Football-Filmen ist das noch? Ist das der, wo die dem Wide Receiver die Hände zusammenkleben? Oder dem Kleber in die Hände kleben? Ist das dieser Film mit Adam Sandler?
Ja, ich glaube schon.
Ist es Any Given Sunday? Oder?
Nee, das ist gegen jede Regel, heißt der, glaube ich.
Oder so, ja.
Warte mal. Ja, ich glaube, ja. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Ja. Ich glaube, du hast recht. Aber ich wollte hiermit nur zeigen, dass ich auch Filme kenne.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann kennst du natürlich auch das, die filmische Vorlage des Films gegen jede Regel. Da hat ja, es gibt ja ein europäisches Äquivalent eines ähnlichen Films, der die Vorlage war für gegen jede Regel. Wo wir schon bei Filmen sind.
Sag mal, jetzt könnt ihr nicht mal aufhören?
Der großartige, der ist ein Fußballfilm, der großartige Jason Statham in der Hauptrolle, in einer der Rollen.
Mit in der Hauptrolle, der einer der Rollen.
Die Hauptrolle spielt Vinny the X Jones. Wer das natürlich ist, kennst du natürlich nicht, ist ja klar. Vinny Jones sagt dir auch nichts. Warum der die Axt heißt, müsstest du als Schiedsrichter und Fußballfan wahrscheinlich kennen. Also der ist wahrscheinlich 35 Mal vom Platz geflogen, so wie der gespielt hat.
Also ich dachte, der wäre Waldschrat.
Ja, so ungefähr. Nein, Vinny Jones in dem Film die Kampfmaschine oder auf Englisch Mean Machine. Großartiger Film. Großartiger Film. Das ist ganz großartig.
Ja, okay.
Wer sich für Fußball interessiert und für Knast und Hasse nicht gesehen, da ist dann
da richtig. Wer sich für einen Knast interessiert, der.
Nee, für Knastfilme.
Gut. Ja, wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen über, dass die Dolphins 4-0 starten.
Ja.
Ich sage sogar, dass die Dolphins 6-0 starten.
Gegen wen spielen wir an Spieltag 7?
Gegen die Detroit Lions.
Und gegen die verlieren wir.
Gegen die werden wir verlieren. Dan the Man wird uns unsere erste Saisonniederlage zuführen.
Also ganz ehrlich, ne? Das ist so bold, ne? Wenn das passiert, dann werde ich, glaube ich, arm.
Das finde ich gut.
Ja, du bist ja derjenige, der davon profitiert. Sollten wir wirklich 6-0 starten und sollten wir dann gegen die Lions verlieren, dann hast du meine höchste sportliche Anerkennung.
Immerhin etwas.
Ja. Und wahrscheinlich noch das ein oder andere Getränke obendrauf.
So. Ha, jetzt sprechen wir. Jetzt sprechen wir hier.
Ja, also, wenn wir 6-0 starten, dann sind wir wahrscheinlich eh in Spiel 7 schon voller Getränke. Also von daher. Macht aber auch nichts aus.
Tobi bechert einfach durch.
Also. Ganz ehrlich, wenn wir die ersten 6 Spiele, ne, wenn wir die gewinnen, dann, dann kann die Saison auch was Gutes werden.
Und ich sag dir, wenn das so passiert, werden die Medien daraus machen, wackeln die Dolphins jetzt doch, das System ist doch nicht so stabil und. Egal, wie das ausgeht.
Woche 7 spielen wir gegen die Steelers, ne? Woche 8 ist Lions.
Nein.
Ich habe jetzt gerade noch mal auf der Homepage von den Dolphins nachgeguckt.
Nein.
Dann ist das ein Fehler.
Ich habe das doch vorhin noch reingezogen.
Nee, wie gesagt, ist die Homepage der Dolphins. Woche 1 Patriots, Woche 2 Ravens.
Dann gehen wir halt 7-0.
Gut.
Entschuldigung. 7.
Ja. Und Jesse Davis.
Silas. Nein.
Mit Jesse Davis macht er den entscheidenden Touchdown.
Lass es.
Ein Spiel, in dem Robert Hunt und Jesse Davis jeweils einen Touchdown machen.
Ja.
Aber sollte das passieren, komme ich aus dem Trinken gar nicht mehr raus.
Tobi, die Leute bekommen langsam den Eindruck, dass du vielleicht Alkoholiker bist.
Ganz ehrlich, um mir auch abseits jeglicher Bold Prediction vorstellen zu können, dass in einem Spiel Miami gegen Pittsburgh jeweils Jesse Davis und Robert Hunt einen Touchdown machen. Da musst du aber ganz schön viel getrunken haben, um dir das vorstellen zu können.
Ja, da geht so einiges, würde ich sagen, ne?
Ja, eben.
Oh Oh, oh, oh. Na gut, dann darfst du gerne weitermachen.
Ja, ich nehme mal einen Spieler, den wir in der Preseason noch nicht gesehen haben. Ich sage voraus, Alec Ingold wird der beste Fullback der Liga.
Gibt's noch mehr?
Kyle Juszczyk von den 49ers.
Ja, und TJ Watt.
Ja, und
DJ, nicht TJ.
Jakob the German.
Natürlich. Ja.
Jakob.
Die Allmann-Ehre verteidigend.
Natürlich, aber die werden alle nichts ausrichten können gegen den besten Fullback der Liga.
Okay. Okay, let's go.
Ganz ehrlich, wenn er das schafft, dann bin ich wegen Kyle Juszczyk.
Dann trinkst du.
Hm. Nein, dann bin ich wegen Kyle Juszczyk schon schwer begeistert. Also, das ist schon.
Ja, weißt du auch, warum Alec Ingold einfach der Beste ist?
Weil er in Gold spielt?
weil er von den Badgers kommt.
Ach so, ja, das auch.
Und sollte Dieter wirklich starten, haben wir tatsächlich drei Badgers, die regelmäßig spielen bei uns. Und zwei davon wären Starter.
Ja, das ist doch großartig.
Über 10%.
Ja, das ist doch super. Und ist hier nicht einer von...
Playoff-bound. Playoff-bound, Super Bowl-bound, eigentlich müssen wir uns keine Gedanken mehr machen.
Du sag mal, bevor wir gerade beim Spiel gegen die Steelers sind, ne? Wenn Ingold Badger ist, ne?
Mhm.
Und Watt Badger ist, dann wird das ja das Fullback Wisconsin Badgers Battle Deluxe.
Ja.
Großartig, da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ja, das ist, was glaubst du denn?
Ja,
die Badgers ist halt
ja.
O-Line, Linebacker,
Fullbacker.
Running Backs, also du kriegst halt alles so. O-Line, also egal, was du brauchst. Bei den Badgers kriegst du fast alles.
Ja.
Außer
Erfolg.
Boah. Das muss ich mir mit dem Roster-Cut aber nochmal überlegen. Also.
Kannst ja tauschen. Kannst ja Micho vom Practice Squad runterholen, dann muss ja einer runter.
Ja, ich merke mir das.
Ja, ich habe
mal notiert hier.
Notiert.
Ja. Oh, oh, oh. Gut, dann komme ich wieder an den Start und sage, das ist jetzt tatsächlich, man könnte es bold nennen, weil auch die 49ers nie in diese Region direkt gekommen sind. Aber die Dolphins waren so weit weg in den letzten 3 Jahren davon. Die Dolphins werden 270 Passing Yards pro Spiel haben oder mehr. Und das klingt jetzt erstmal komplett komisch oder nicht viel. Aber das macht dich zu ungefähr einer Top 5, Top 6 Defense, was Yards pro Spiel durch die Luft angeht.
Ja, jetzt müsste man nur 270 mal 17 rechnen können, ne?
Sind ungefähr 4570.
Ja, gut. Das passt dann auch zu meiner Bold Prediction, dass ich gesagt habe, Tua wirft für 4500 Yards.
Ich wollte eine Bold Prediction zu Tua machen, was 5000 Yards ist. Und dann habe ich das runtergerechnet und dachte so, puh, das ist echt anstrengend. Ich weiß nicht, ob Tua so anstrengend spielen kann. Also, dann ist er vielleicht am Ende der Saison echt müde. Deswegen habe ich mich dann auf 270 irgendwie so eingependelt. Ich hatte so 2, 3 Werte im Kopf und dann ein bisschen hoch und runter gerechnet und dann bin ich bei 270. Mit 270 war ich dann zufrieden.
Nee, ich hatte ihm tatsächlich jetzt 4, 5 gegeben, aber gut. Wenn du mir das so quasi aus dem Mund nimmst, dann möchte ich das an dieser Stelle nochmal gesagt haben.
Ja, vielleicht wirft ihr ja gar nicht Tour.
Stimmt auch wieder.
Ja.
Vielleicht wirft sie ja Skylar Thompson.
Genau.
Richtig. Also wenn der 4.500... Ich höre auf.
Wieso? Wolltest du noch mehr?
Nee. Wenn der 4.500 Yards...
Ja, ich weiß.
Dann freue ich mich.
Ja. Oh, oh, oh. Ja, du, wie viel hast du eigentlich?
11 diesmal nur. Ich hatte bei 11 hatte ich dann keine Lust mehr.
11?
Ja, musste ich meinen Sohn von der Arbeit abholen. Musste ich meinen Sohn vom Training abholen.
Kinderarbeit confirmed.
Naja. Der darf auch fast schon arbeiten, aber das ist mal ganz anders. Nebenbei.
Das wäre mein Spaß.
Ja, dann mach du das mal.
Ich arbeite, keine Sorge. Ja, aber was hast du denn dann jetzt noch? Also ich habe insgesamt 6, deswegen, dass du jetzt, die eine habe ich dir jetzt quasi weggenommen.
Ja. Ich habe zwei, die sind ähnlich, wo ich gesagt habe, der eine ist produktiver und der andere kriegt mehr Touchdowns als der andere.
Okay.
Zum Beispiel gehe ich schwer davon aus, dass in dieser Saison Durham Smythe mehr Touchdowns macht als Mike Gesicki.
Ja, und?
Weil ich davon ausgehe, dass Smythe stärker eingebunden wird, als das bei Gesicki der Fall ist. Und Jalen Waddle hat eine sowohl als auch Bold Prediction. Er ist nämlich sowohl besser und produktiver als 2021, als auch besser als Tyreek Dingens.
Hill.
Genau.
Also, ja gut, aber das, ich glaube tatsächlich, dass es einen fairen Case dafür gibt, dass Jalen Waddle produktiver sein wird als Hill, weil einfach er gegen die Nummer 2 Receiver spielt und er war letztes Jahr Nummer 1 Receiver. Und dementsprechend ist da der Case gar nicht, also den Case, ich habe ihn auch überlegt aufzumachen, weil ich ihn für durchaus sehr valide halte.
Aber sowohl Yards als auch Touchdowns, also der wird in allem besser.
Ja, gut, bei den Touchdowns. Touchdown ist für mich immer so ein bisschen, also ist halt die Frage, wie kommen die vielen Touchdowns dann zustande? Und
ja. Durch Pitches von Jalen Waddle.
Okay.
Von Tyreek Hill, weil der keine Touchdowns machen will.
Ja, ich denke, daran wird er denken, wenn er.
Ja. Das wäre auch eine nette Ball Prediction, ist mir gerade eingefallen. Wir sehen einen gepitchten Touchdown in der Offense.
Ja, gut, das kann ja durchaus mal passieren.
Naja, aber bewusst gepitcht.
Ihr meint, sie machen das sonst unbewusst?
Naja, wenn der Ball da rumwabbelt oder so, das, ne? Also quasi Volleyball-like.
Ja, okay.
So meine ich das.
So, ja. Ach, aber gut. Wir sind ja nicht beim Volleyball.
Naja, aber Tyreek Hill hat ja die Größe dafür.
Okay.
Du, ihr wolltet letztes Jahr bolde Predictions haben. Werde ich hier kreativ und ist auch wieder nicht richtig.
Ja, ist okay. Ich nehme das zur Kenntnis.
Gut.
Schreib mir das auf.
Oh ja. Oh ja.
So, meine vierte ist tatsächlich, dass kein Dolphins-O-Liner im schlechtesten Drittel, was Blocking angeht, bei den PFF-Grades ist. Und das ist halt, wenn ich mir die letzten Jahre angucke, ist das echt wild. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass es insgesamt durchaus dazu kommen kann, weil einfach die Line insgesamt stabiler geworden ist und das Scheme die O-Line vielleicht auch noch besser unterstützt, als das die letzten Jahre der Fall ist. Deswegen komme ich auf diese durchaus sehr wilde Aussage.
Ja, dann wird die O-Line sicherlich auch unter den Top 20 stehen.
Das sollte man von ausgehen.
Das habe ich nämlich bewusst mit reingenommen. Ich habe ja im Podcast, ich glaube, vor 3 oder 4 Wochen gesagt, mit 22 wäre ich zufrieden. Bold muss sein, die müssen mindestens 19 schaffen. Eine durchschnittliche O-Line, das wäre mal was.
Ja, das ist ja nicht bold.
Wenn du von 32 kommst,
was erwartest du?
Ich erwarte
27?
Nee, ich erwarte 22.
Und dann ist 19 bold.
Natürlich. Weil der Schritt von 32 zu 25 ist relativ einfach, aber der Schritt von 25 zu 19 ist schon schwieriger, weil da brauchst du nicht nur einen vernünftigen, sondern brauchst du 3 vernünftige.
Okay, ja, also wenn du dich damit wohlfühlst.
Wie schätzt du denn unsere O-Line ein? Oder was erwartest du denn, was die da machen?
Was ich von der O-Line erwarte, ist
31.
Also ich wünsche mir halt irgendwas so 15. Ich erwarte erstmal irgendwas so bei 25.
Ja, so um den Dreh, ne? Das ist wohl so.
Aber gut. Tobi, deine nächste.
Wir werden in der Offense der Miami Dolphins 2+ Touchdowns von Defense-Spielern sehen. Und damit meine ich nicht nur Christian Wilkins, der ja schon standardmäßig eigentlich pro Jahr immer einen macht.
Sondern?
Ich habe das irgendwie im Urin. Weil, nehmen wir mal Noah Igbinoghini. Der kann doch so gut Bälle fangen. Du hast gesagt, er macht 2 Interceptions. Ich sage, er macht 2 Touchdowns.
Ja, gut, aber das ist ja.
Was? Wir haben einen kreativen Headcoach. Warte mal ab.
Ja, gut, und als nächstes sagst du noch, Tua hat die meisten Sex im Team.
Nein, aber Tua kann ja auch. Tua kann auch einer sein, der die nächste Prediction wahr macht, die ich noch habe. Glaube ich zwar nicht dran, aber ist möglich.
Ja, meine nächste ist auch tatsächlich Tour und ja, sie ist auch wieder sehr bold. Und zwar ist, also das wäre halt, also das wäre das Best-Case-Szenario, weil man beschäftigt sich natürlich auch nur mit positiven Bold-Predictions. Ich habe überlegt, ob ich negative Bold-Predictions reinnehme. Das habe ich diesmal nicht gemacht. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich einen oder so. Und zwar, dass Tour in den Top 5, was EPA per Play angeht, liegt.
Wo war er dieses Jahr?
Irgendwo bei 20.
Ja.
Bei Quarterbacks über 150 Snaps lag er auf 19.
Mhm.
Warte, das war das Composite. Er lag auf 21.
Ja, das wird ja deine Aufgabe werden, ne?
Das ist richtig. Darum geht's.
Darum geht's und um nichts anderes. Was ich noch habe, das wäre jetzt zum Beispiel sogar meine letzte, dass wir einen 1000-Yards-Runner kriegen.
In
diesem Jahr.
Das ist eine Aussage.
Das ist eine Aussage, wenn man weiß, ungefähr wie viel der beste Runner im letzten Jahr hatte.
Über 200?
Yards.
Ja.
Also wir sind nicht mehr in ganz dunklen Fitzpatrick-Zeiten, wo unser Quarterback, der mit den meisten Rushing-Yards war. Miles Gaskin hat 612 geschafft letztes Jahr.
Und das geht ja noch.
Das war recht ordentlich, aber ja, er hat ja auch alle Spiele gespielt, ne?
Und echt?
Ja, alle 17. Miles Gaskin.
173
Versuche für 612 Yards. 3,5er Average.
Nice.
Ja, aber. Ne? Also, es wird deutlich mehr werden.
Hervorragend. Ja, meine letzte ist tatsächlich jetzt so eine Teamgeschichte und ich weiß nicht, was Boulder ist. Also, ich weiß nicht, was die größere Bold Prediction ist. Dass wir die AFC East gewinnen oder dass wir gegen die Buffalo Bills gewinnen?
Wahrscheinlich bedingt das eine das andere.
Ja. Ja, aber ich habe tatsächlich, wir gewinnen die AFC East. Ich will das einfach. Und ich will einfach, dass die Leute einfach die Dolphins mal in Ruhe lassen, anstatt Bullshit zu schreiben. Oder in die Welt zu setzen. Oder sich mit irgendwas über Dolphins zu echauffieren, was Quatsch ist. Deswegen sollen die Dolphins einfach die AFC East, dann habe ich meine Ruhe und kann in Ruhe Playoffs gucken. Ist Mike McDaniel dann eigentlich, wenn wir in die Playoffs kommen, genauso ein offensives Genie wie Adam Gase?
Größer noch, größer noch. Kommt auf das an, was er mit Tua macht. Aber wenn, dann haben wir hier keinen Quarterback-Flüsterer mehr, sondern Quarterback-Schreier.
Das wird der erste Tweet sein, wenn die Dolphins wirklich in die Playoffs kommen. Einen Vergleich zu Adam Gase.
Natürlich, selbstverständlich.
Ich sag's dir.
Ja, na klar. Das ist,
ich habe schon oft darüber nachgedacht.
Über Adam Gase oder Mike McDaniel?
Ja, über Adam Gase. Ja, und genau diesen Tweet.
Naja, der wird kommen. Dann musst du nur schnell genug sein und der sein, der ihn durch die Welt jagt.
Ich hab's jetzt schon gesagt, es darf kein anderer mehr.
Ja, dann setz ein Claim drauf.
Mach ich.
Sehr gut.
Hervorragend, gut. Hast du noch andere Dinge, Tobi?
Andere Dinge, wo...
Für den Podcast jetzt.
Ach so, für den Podcast. Marcus May ist verhaftet worden. Wegen, ich glaube, unerlaubter Waffenbesitz oder irgendwie sowas. Er ist jetzt bei den Saints, war vorher bei den New Yorkern und jetzt sitzt er im Knast erstmal.
Ja, Weltklasse. Das ist die Nachricht, mit der ich so eine Folge halt richtig aber beenden möchte.
Aggravated assault with a firearm, sagt Nick Underhill.
Hat er so ein, weiß ich nicht, so ein Feuerhand? Ist das vielleicht so ein Magier?
Wahrscheinlich, ja. The Magician. Der eine ist der Honey Badger und der andere ist der Magician. Großartig. Spielt er nicht auch bei den Saints? Normalerweise müsste das doch das Kaninchen sein, was er dann aus dem Hut zieht. Wird zu spät, glaube ich.
Ja, das stimmt wohl. Ja. Und dementsprechend, ich merke, du hast nichts mehr.
Doch, eine Ankündigung. Für nächste Woche.
Okay.
Ein Cliffhanger.
Ja, was wartest du?
Ja, ich warte, dass du es freiwillig sagst. Du bist doch nächste Woche nicht da.
Ja, das und?
Ja, von wegen hier, du willst hier die Leute waven und claimen, das drehe ich den Spieß mal um. Nein, ernsthaft, Rico kann nächste Woche nicht, Micho ist wieder da. Wir haben uns einen Gast besorgt.
Im Hinblick, ja, bin ich auf, davon ausgegangen.
Im Hinblick auf das nächste Spiel. Ob wir den dann allerdings nach einem Spiel wieder entlassen und dich zurückholen, das müssen wir gucken.
Vollkommen in Ordnung.
Das soll aber nicht heißen, dass andere Podcasts jetzt meinen müssten, sie müssten hier ihre Claims auf dich da reinsetzen, ne?
Du hast die Büchse der Pandora geöffnet.
Das hat keinen Sinn. Ja, ja. Ich bin mal gespannt, ob die Freunde der Gangrene Germany zum Beispiel einen Waiver-Claim machen. Dann müsstest du eine Woche lang den Podcast bei der Gangrene Germany machen.
Ist okay. Ich spreche gerne über Turner, aber Zack.
Über wen?
Kein Problem. Kein Problem. Kriegen wir hin. Nee, gut. Also gibt es da jetzt noch irgendwas Konkretes oder war es
das? Nein, oder? Okay. Bis jetzt nicht. Also okay. Wir haben noch ein paar Plätze frei auf dem Practice Squad. Ich erwarte noch den großartigen Tackle-Move, aber ansonsten nix. Da wir ja nicht beim großartigen Run, NFL, Grillen, Beweihräuchern, keine Ahnung was sind, dann gibt's nichts mehr.
Ja. Hervorragend. Dann würde ich sagen, mache ich die Sache jetzt wieder rum. Ja, es war wieder ein inneres Blumenpflücken. Und ich hoffe, euch da draußen hat es genauso viel Spaß gemacht. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Einmal über Patreon. Dann könnt ihr uns schon mit 2,50 € im Monat unterstützen. Dafür kriegt ihr inzwischen wieder vielleicht genau 1 Liter Benzin oder Diesel. Ich weiß es, ich bin kein Autofahrer, aber irgendwas mit 2 € kriegt ihr da auch beim Sprit. Oder das Ganze geht natürlich auch non-monetär, einfach indem ihr uns überall da folgt, wo es Podcasts gibt, uns Likes da lasst, uns Rezensionen heißt das Wort, da lasst und einfach auch auf YouTube folgt und den Daumen hoch gibt bei den Videos. Das würde uns alleine schon sehr, sehr freuen und wir fühlen uns nochmal wieder sehr, sehr gewertschätzt. Danke, dass ihr wieder zugehört habt und habt eine schöne Woche und es ist quasi knapp nur noch eine Woche bis zum, also in einer Woche ist quasi die NFL schon angefangen, wenn ihr das hört. Hervorragend. Es kann nicht schöner sein und damit bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.